Ja, und jetzt erinnern wir an Mascha Kaleko.
Zärtliche Epistel. Der blaue Himmel ist nur halb so blau, weil du nicht da bist, Liebster. Deine Nähe macht, dass ich alles Schöne schöner sehe. Ich bin doch eine unmoderne Frau.
Musik ist, wo du bist. Dein Stirb und Werde. Ja, selbst der Kummer trägt ein schönes Kleid. Viel lieber noch ist mir der Träumer Leid als sattes Glück der wohlversorgten Herde.
Du wirst bestimmt zum Wochenende kommen?
Du wirst bestimmt zum Wochenende kommen?
Gesegnet sei das gute Telefon.
Es gibt hier Rehe.
Unser kleiner Sohn und meine Sehnsucht haben zugenommen.
Wunderschöner Ausschnitt, finde ich. So beginnt das Hörspiel Nichts ist, sagt der Weise. Ein Hörspiel von Ulrike Hage zur Erinnerung an Mascha Kaleko. Mit Texten und Gedichten von Mascha Kaleko, deren Leben ja so eng verbunden war mit Berlin, bis ihre Werke von den Nationalsozialisten verboten wurden, bis sie zur Flucht in die USA gezwungen wurde, um nur mal an diese Phase ihres Lebens zu erinnern. Am Dienstag jährt sich der Todestag von Mascha Kaleko zum 50. Mal und das neue Hörspiel von Ulrike Hage, das senden wir am Sonntag und am kommenden Montag. Ulrike Hage, Pianistin, Komponistin, Hörspielautorin, sie ist jetzt zu Gast im Studio. Herzlich willkommen, freut mich, dass Sie da sind.
Vielen Dank, ich freue mich auch sehr.
Nichts ist, sagt der Weise, das ist der Titel dieses Hörspiels. Woher kommt der?
Diesen Titel habe ich gefunden in einem Gedicht von ihr, das heißt Meditation. Und da ich selber jemand bin, der sehr mit Zen, Buddhismus und Meditation verbunden ist, war das ein Gedicht, was mich sofort angesprochen hat.
Gleich ein Hinweis auf die spirituelle Ader, die es bei Mascha Kaleko immer gibt, bei Ihnen sowieso grundsätzlich auch?
Ganz genau. Es war ein Hinweis auf eine Ader, die, glaube ich, kaum jemand kennt von ihr. Eine spirituelle Ader, mit der sie sich zumindest beschäftigt hat. Sie hat am Ende ihres Lebens auch gesagt, dass sie eigentlich nicht da angekommen ist, wo sie wollte. Aber sind wir das nicht alle?
Nee. Ja, das gilt für uns auch.
Und das hat mich so angesprochen, dieses Gedicht. Ich fand es so wunderschön. Es war eigentlich gleichbedeutend mit vielen Gedichten, die ich aus dem Zen kenne, von Japan und China. Ich fand es großartig. Und es hat gleichzeitig für mich so eine Aussage gehabt von, wir leben, wir machen, was wir können, was wir wollen. Wir lieben die Freiheit. Wir versuchen, alles zu tun im Leben, was unser Geist, unser Körper uns erlaubt. Und am Ende ist es aber trotzdem wie eine Art Nichts ist. Also es bleibt nicht. Und das fand ich so schön, so zusammengefasst in Ihrem Gedicht, dass ich das als Titel genommen habe.
Das haben Sie jetzt aber auch nochmal toll zusammengefasst. Ich habe ein bisschen Gänsehaut gekriegt gerade. Welche Texte haben Sie genommen für das Hörspiel? Insgesamt sind es Tagebucheinträge, wie wir gerade gehört haben, verschiedene Gedichte?
Ich habe mich entschieden, eigentlich die Phase von Mascha Kaleko ab 1956 anzusetzen. Also mit einem Brief von ihr, wo sie aus New York zum ersten Mal wieder nach Europa fährt und eingeladen wird für verschiedene Interviews im Rundfunk. Und gleichzeitig schreibt sie dazu einen wunderbaren Brief, also 1956, auf der American, mit der sie rüberreist. Und gleichzeitig verfasst sie daraus auch wieder ein Gedicht, das heißt Deutschland, ein Kindermärchen. Sie war ja eine große Heinrich-Heine-Liebhaberin. Und Deutschland, ein Kindermärchen ist ein ganz süßer Text eigentlich. Aber in den Briefen findet man genau dasselbe, was sie dann in die Poesie wieder übersetzt. Auch. Und da habe ich angedockt und habe gesagt, hier möchte ich ansetzen. Von da an möchte ich eigentlich ihre Geschichte erzählen.
Warum dieses Zeitfenster und dann die gesamte Lebensgeschichte oder das, was dann danach kam, ab 1955, 56 bis zu ihrem Tod 1975?
Eigentlich genau dieses Fenster, also von 56 bis zum Ende, beziehungsweise ihren Tod habe ich natürlich ausgespart, aber es geht eigentlich bis zu dem Tod ihres Sohnes und ihres Mannes. Ja. Und ich habe das Ganze zusammengesetzt aus Briefen, dann wieder aus Dingen, die ich gefunden habe in den Kommentaren zu den Briefen. Ich habe mich ja mit der ganzen Werkausgabe befasst. Das sind 4 dicke Bände. Also es war auch sehr intensiv, sich da reinzulesen. Und da bin ich immer wieder auf Hinweise gestoßen, was sie dann auch wieder in ihren Notizheften, dem grünen Notizheft, dem roten Notizheft und so weiter geschrieben hat. Zu diesen Zeiten bin ich quasi mit ihr mitgegangen, eigentlich fast bis zum Ende. Oder so.
War sie willkommen als Rückkehrerin?
Also sie war willkommen. Sie hat sich vor allen Dingen immer unfassbar gefreut darüber, wenn sie jemand willkommen geheißen hat. Sie hat zufällig in Berlin auch ihre verschollen geglaubte Schwester wiedergefunden. Und all diese Dinge behandle ich auch in dem Hörspiel. Dann hat sie sich aber trotzdem auch bei den Rundfunkstationen bewerben müssen. Also die nehmen ja nicht alles for free und ja, herzlich willkommen zurück. Sondern sie musste sich schon auch ein bisschen bemühen. Dann hat sie sich bemüht um ihr Entschädigungsgeld, was ihr wieder gekürzt werden sollte aus irgendwelchen Gründen in Berlin. Also sie war auf vielen, vielen verschiedenen Ebenen aktiv, als sie zurückkam das erste Mal. Ich glaube schon, dass sie wirklich willkommen war, aber es hat natürlich auch einen Generationenwechsel stattgefunden.
Und es gab einen, würde ich sagen, fürchterlichen Einschnitt 1960, als ihr der Preis verliehen werden sollte von der Akademie der Künste Berlin und sie diesen Preis abgelehnt hat, aus gutem Grund abgelehnt hat. Können Sie das erzählen, warum sie das getan hat?
Ja, das war natürlich ein Einschnitt, der aber für mich völlig nachvollziehbar ist, weil sie wurde von der Akademie der Künste eingeladen, den Theodor Fontane-Preis anzunehmen und sie hat halt gesagt, dass in der Jury jemand sitzt, der in der SS war, früher Holthusen. Und die anderen Jurymitglieder waren natürlich so alle zwischen so, ich ordne mich unter, ich sag da nichts zu, bla bla bla, bis hin zu, ja, sie haben schon irgendwie recht, aber können sie sich nicht darüber hinwegsetzen? Also das war ein alter SS-Mann, aber der hat ja nur so und so viele Jahre gedient und blurr. Und dann hat sie halt komplett argumentieren können, dass dem nicht so war, dass es wirklich ein...
Dass sie das nicht akzeptieren kann.
Also, und sie kann vor allen Dingen aus dieser Hand natürlich keinen Preis entgegennehmen, weil sie auf der einen Seite... einerseits rausgeschmissen wurde von den Nazis, jetzt wird sie zurück eingeladen, soll einen Preis annehmen, wo wieder in der Jury ein alter Nazi sitzt oder so. Und das ist ja eine typisch deutsche Geschichte und die ist so dermaßen brisant und bis heute eigentlich super interessant.
Zumal in der Zeit damals auch noch es noch einige Männer gegeben hat, Menschen gegeben hat, die gesagt haben, du bist Migrantin, du kommst quasi wieder zurück, du bist weggegangen, akzeptiere das. Wie wir das hier entscheiden. Das gab es damals. Damit wurde Mascha Kaleko ja auch konfrontiert.
Wurde sie konfrontiert, sie hat sich dagegen gewehrt und sie hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Das finde ich eine wahnsinnig mutige Entscheidung. Also sie hat im Prinzip ihre Karriere, ihre erneute Karriere in Deutschland geopfert für diese Entscheidung. Und das finde ich großartig.
Ja. Steht das im Mittelpunkt Ihres Hörspiels, kann man das so sagen?
Nein, das kann man nicht so sagen. Okay. Das ist ein Teil meines Hörspiels. Im Mittelpunkt steht eigentlich die Mascha Kaleko, die sich ständig auch fantastisch und klug und intelligent zu politischen Ereignissen geäußert hat. Sie ist ja dann auch von New York ein zweites Mal emigriert nach Jerusalem, nach Israel und hat da den Eichmann-Prozess verfolgt und hat eigentlich aus der Sicht aus Jerusalem auch weitergeschrieben. Und in ihren Briefen, die im Prinzip so ein bisschen wie Poesie sind, ja, bekommt man eine unglaublich schöne Reflexion darüber, wie sie weiter über die Zeit gedacht hat.
Und was für ein Mensch sie eigentlich war, Mascha Kaleko. Ich finde, Ulrike Hage, ich habe nicht das gesamte Hörspiel hören können aus Zeitgründen, aber das, was ich gehört habe, fand ich unheimlich intensiv und zwar aufgrund der Musik, ihrer Musik, die mich so auch zurückversetzt hat zum einen in diese Zeit damals, über die wir jetzt so ansatzweise gesprochen haben, die aber auch so was Gebrochenes in sich hat, glaube ich jedenfalls, wäre jetzt meine Interpretation. Wie sehen Sie das? Worauf haben Sie geachtet beim Schreiben der Musik für das Hörspiel?
Also das ist eigentlich schon sehr toll beschrieben. Also die Musik ist quasi ein zweiter Raum hinter den Texten von Mascha Kaleko. Und ich habe aufgegriffen Dinge, die ich gefunden habe in ihren Briefen, Hinweise auf bestimmte Kompositionen, zum Beispiel Rosinkes mit Mandeln. Das ist ein jüdisches Lullaby, was ich dann neu umkomponiert habe und für eine Sängerin geschrieben habe, die eigentlich durch das ganze Hörspiel auch führt. Mit dieser Sängerin bin ich quasi parallel an den Texten von Mascha Kaleko in die Musik.
Ja, das sollten wir uns mal anhören. Wir haben einen kleinen Ausschnitt vorbereitet.
Ich bin kein Shakespeare und auch kein Molière. Mauvais repetit, mais je bois de mauvais. Klein ist das Glas, daraus den Durst ich lösch. Klein, aber mein, ich sag es frei und frank.
Ja, schön. Was ist das für ein Text gewesen?
Das ist das Chanson vom kleinen Glas und das habe ich bewusst gewählt. Ich habe ja in dem ganzen Hörspiel Musik und Texte von Mascha Kaliko so verschnitten, dass die Musik und die Poesie immer auf die Briefe und Texte Bezug nimmt. Und das habe ich direkt gesetzt hinter dieses Protokoll, was ich von Mascha Kaliko gefunden habe über die Diskussion über den Holthusen-Preis. Und ich fand das so unglaublich passend. Ja, ich trinke aus meinem Glas. Es ist zwar klein, aber es ist mein Glas und daraus trinke ich. Ja. Und deswegen habe ich dieses Gedicht ausgewählt und dahinter gesetzt und vertont.
Ulrike Hage, ich finde es toll, dass Sie uns die Gelegenheit geben, da Einblick zu bekommen in die Arbeit, wie Sie als ja schon sehr erfahrene Hörspielautorin, die auch mit wichtigen Preisen schon ausgezeichnet ist, wie Sie an so einem Hörspiel arbeiten. Gleichzeitig haben Sie jetzt aber am Sonntag auch noch eine zweite Premiere, nämlich Record Release Ihres neuen Albums Alles Licht. Mhm. Damit finden wir vielleicht wieder zurück zum Anfang unseres Gesprächs. Glaube ich, könnte sein. Mal sehen, werden Sie mir sicherlich gleich erklären können. Aber wir sollten mal kurz reinhören in den Titelsong dieses neuen Albums. Ulrike Hage, die Komponistin. Hier haben wir präpariertes Klavier gehört, richtig?
Richtig.
Was haben Sie da alles reingestopft zwischen die Seiten?
Gar nicht so viel. Eigentlich nur Stimmgummis, mit denen man den Flügel normalerweise stimmt. Mit denen habe ich quasi die Bassseiten abgedämpft. Und deswegen klingt das so wie ein analoger Moog-Synthesizer.
Genau, daran habe ich gedacht, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Warum? Was? Also, das erzeugt ja bestimmte Effekte und diese Effekte machen was mit uns beim Hören. Ne? Welche wollten Sie?
Also das geht eigentlich darauf zurück, dass ich früher immer gedacht habe, dass ich möchte das Klavier genauso behandeln können wie andere Leute ihre Gitarre oder so. Ja, ich möchte ein bisschen mehr Schwung und auch ein bisschen mehr Vibrationen, Frequenzen reinbringen. Und so habe ich irgendwann mal angefangen, sehr sanft und sehr fein eigentlich, den Flügel zu präparieren. Also wirklich nicht jetzt mit irgendwelchen Hauruck-Sachen, sondern eben, ja, Stimmgummis und so weiter. Und man weiß irgendwann, wann man die wo in die Saiten setzt und wie das klingt. Und es klingt halt total toll, wenn du unten den Bass so abdämpfst und oben hast du die Melodie oder die Harmonien. Und dann lege ich da noch so eine kleine Kette rein, die ich im Baumarkt kaufe meistens. Das sind so ganz kleine, feine Ketten.
Die nochmal einen Verfremdungseffekt
hinzufügen. Die nochmal oben einen Verfremdungseffekt herbeiführen. Dann hast du eigentlich drei Instrumente. Ne? Du hast unten den Bass, du hast den klaren Klavierklang und an bestimmten Stellen oben hast du halt dann noch die Verfremdung durch feine Ketten oder sowas.
Und jeweils sind wir unterwegs zum Licht und sind unterwegs in das Nichts, mit dem wir eingestiegen sind. Ist das eine Art von Parallele zwischen Ihrem Hörspiel und Ihrer Musik, Ihrem neuen Album?
Ja, da ist eine Parallele, weil beide Sachen sind letztes Jahr entstanden, gemeinsam und auch parallel. Und zu Alles Licht gibt es natürlich noch die Hintergrundgeschichte, dass ich vor 2 Jahren die Musik geschrieben habe für Alles Licht, das wir nicht sehen, von Anthony Durr. Und das Buch hat mich dermaßen beeindruckt, dass ich dieses Alles Licht eigentlich dann als Albumtitel übernommen habe quasi. Aber Alles Licht ist genauso für mich ein Titel wie Nichts ist. Ja, das ist eigentlich ist es das Licht. Ne?
Ja, danke schön, Ulrike Hage.
Wir können es nicht fassen.
Dankeschön.
Ich danke.
Das Record-Release-Konzert des neuen Albums von Ulrike Hage am Sonntagabend in der Neuenkirche Kleinmachnow und das Hörspiel von Ulrike Hage, Nichts ist, sagt der Weise, das können Sie am Sonntag hören um 16.03 Uhr bei uns hier auf Radio 3 und dann am Montag nochmal die Wiederholung um 19.03 Uhr. Alles hier auf Radio 3.